Der Kriegsfreiwillige. Seinen 18. Geburtstag feierte Ernst am Vorabend des Ersten Weltkriegs noch in seiner Heimat. Im fernen Berlin demonstrierten an jenem 27. Juli des Jahres 1914 zahlreiche Menschen für den Frieden, aber der Protest verpuffte. Das Kaiserreich Österreich-Ungarn mobilisierte bereits seine Truppen an der Grenze zu Russland, nachdem Thronfolger Franz Ferdinand einen Monat zuvor in Sarajevo einem Attentäter zum Opfer gefallen war. Die Diplomatie versagte, die Bündnissysteme griffen. Zweimal trat der deutsche Kaiser auf den Balkon seines Berliner Stadtschlosses. Von dort schwor er mit Propagandareden die Massen auf den Krieg ein. Danach gab es kein Zurück mehr. Die Mittelmächte zogen in den Krieg gegen die Entente-Staaten, Frankreich, Großbritannien und Russland. Ob Ernst damals schon mit Nationalismus und Antisemitismus sympathisierte? Fest steht, dass er zu den Millionen zählte, die von der Kriegsbegeisterung erfasst wurden. Die Zeitungen und vaterländischen Publikationen trommelten kräftig und schürten Siegeszuversicht. Die Stimmung ging als Augusterlebnis in die Geschichtsbücher ein. Gerade im Bürgertum stieß der Krieg auf breite Akzeptanz, bis hin zu intellektuellen Größen wie Thomas Mann. Vermutlich empfand Ernsts Vater Peter Friedrich ähnlich. Schließlich hatte er genau für diesen Fall den Wehrverein gegründet. Zahlreiche seiner Vereinsmitglieder fieberten dem Krieg entgegen. Und auch Ernst tauschte Fahrzeugrennen, Spazierfahrten und die Arbeit im Familienunternehmen gegen eine graue Uniform. Umgehend meldete er sich freiwillig. Der Ansturm auf die Kasernen in jener Zeit ist aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehbar. Westliche Armeen ringen seit Jahren darum, genug geeignete Soldatinnen und Soldaten zu rekrutieren. 1914 fehlten den Männern die Narben, die zwei Weltkriege schlugen. Dass Deutschland 30 Jahre später in Schutt und Asche versinken sollte, ahnte niemand. Von der Euphorie der Massen aber waren selbst die Kriegsplaner der Kaiserzeit überrascht. Aus zeitgenössischen Berichten geht hervor, dass junge Anwärter auf den Böden der Kasernenhöfe schliefen. Wer am nächsten Morgen beim Antreten nicht angenommen wurde, weil es schlicht zu viele Freiwillige für die Einheit gab, der zog weiter zum nächsten Truppenteil. Geblendet von einer Propaganda, die den Eindruck vermittelte, Deutschland könne vor Kraft kaum laufen, war die größte Sorge dieser jungen Männer nicht, verkrüppelt nach Hause zurückzukehren oder in der Fremde begraben zu werden. Stattdessen hatte man es mit der Angst zu tun, dass die Ausbildung nicht rechtzeitig fertig würde und wir Kriegsfreiwilligen nicht mehr rechtzeitig an die Front kämen, so einer von Ernsts früheren Kameraden. Auch das Nassauische Infanterieregiment 87, in das Ernst eintrat und das in Mainz lag, zeigte sich offenkundig vom Sturm der wütenden jungen Kriegshungrigen rasch überlastet. Im Mobilmachungsplan war es gar nicht vorgesehen gewesen. Vielmehr stampfte man es aus dem Boden, um überzählige Anwärter aufnehmen zu können. Das spiegelte sich auch in der Struktur. Aus der Regimentschronik geht hervor, dass die Stellen der militärischen Führer damals mit älteren und bereits ausgeschiedenen Offizieren besetzt wurden. Aktive Offiziere? Nicht vorhanden. Ich war selbst Wehrdienstleistender in der Bundeswehr. Dort habe ich in dem Alter, als Ernst in den Ersten Weltkrieg zog, am eigenen Leib erfahren, wie lange es braucht, um einen Zivilisten zu einem halbwegs einsatzfähigen Soldaten auszubilden, der weiß, wie man eine Stellung bezieht, ein paar Tage im Feld durchhält und unter Stress ein Gewehr bedienen kann. Meine Grundausbildung dauerte 8 Wochen. Für Ernst und seine Kameraden blieben von der Regimentsgründung bis zur Verlegung auf den Truppenübungsplatz Oberhofen bei Hagenau im Elsass nur 2,5 Wochen. Dort hausten die Männer in einem großen Lager aus Wellblechbaracken. Auf dem Stundenplan standen die typischen Lehreinheiten angehender Soldaten, Exerzieren, Gefechtsübungen, vor allem aber das, was sie an der Front am meisten brauchen würden, Gefechtsschießen und Dienst im Felde. Während der ersten Wochen fehlte es der Truppe an Essentiellem zur Vorbereitung. So geht aus dem Regimentstagebuch in der Chronik hervor, dass die Soldaten ihre Habseligkeiten in Pappschachteln, Koffern und Schließkörben mit sich führen mussten. Lebenswichtige Utensilien wie Zeltbahnen und Kochgeschirr trafen nur schleppend ein. Die letzten Ausrüstungsgegenstände erhielten die Angehörigen des Regiments kurz vor ihrem Abmarsch zur Front. Von Toten. Die Tornister waren gebraucht, auf den Schlachtfeldern gesammelt, heißt es. Wie man einen Tornister packt, einen Mantel faltet oder ein Zelt baut, Grundkenntnisse für die Front, übten die jungen Kriegsfreiwilligen das erste Mal unmittelbar vor ihrer Abreise. Am 12. Oktober folgte der Transport Richtung Westfront. Ursprünglich, so notiert die Regimentschronik weiter, hätte das Regiment bei Verdun eingesetzt werden sollen. Stattdessen führte der Weg nach Metz. Vermutlich war es der Kaiser selbst, der den Lauf der Dinge änderte, denn das gesamte militärische Korps, zu dem Ernsts Regiment gehörte, wurde zusammengezogen, um bei Gravelotte am Kaiser Wilhelmstein von Wilhelm II. Persönlich inspiziert zu werden. Wie die Begegnung mit dem obersten Befehlshaber auf Ernst wohl wirkte? Vermutlich euphorisierte sie ihn so wie die meisten seiner Kameraden. Das war der Zweck der Veranstaltung. Das Regimentstagebuch vermerkt: Um 11.30 Uhr erschien der oberste Kriegsherr nebst Gefolge im Kraftwagen und schritt die Front ab, worauf der anschließend eine kurze Ansprache an die Truppen hielt, die mit einem dreifachen Hurra auf das Vaterland ihren Ausklang fand. Wie lange die Jubelstimmung gehalten haben mag? Fest steht, dass die knapp 3000 Männer im Anschluss auf ihrem Weg durch Belgien immer mehr Kriegseinwirkungen zu sehen bekamen. Zunächst zerstörte Häuser und einen verwundeten Transport, der auf die Mannschaften nicht ohne Eindruck blieb, wie es in der Chronik heißt. Bald standen Soldaten an den Gleisen, die die Strecke bewachten, bis hin zur Endstation, dem brennenden Lille, wo die Männer hindurchmarschierten Richtung Front. Am 27. Oktober wurde Ernsts Regiment bei Fromelles das erste Mal in den Kampf geworfen. Mit frisch ausgehändigter Munition gingen die Männer in eiligem Marsch und unter Artilleriefeuer mitten in der Nacht den Gräben entgegen, vorbei an Kolonnen mit Kanonen und Munition, mit Sanitätern und notdürftig verbundenen Verwundeten. Beim Angriff auf die Linien der Engländer nahm das Regiment direkt einige Gräben. Man habe die ersten Lorbeeren gepflückt, befand der Regimentskommandeur. Ob die Soldaten tatsächlich mit größter Begeisterung, innigster Vaterlandsliebe und tiefem Ernst sich wieder und wieder in die Kämpfe warfen, wie es im zeitgenössischen Duktus der im Jahre 1937 erschienenen Regimentschronik heißt? Der Preis für die kleinen Geländegewinne, die die Angehörigen des Regiments errangen, waren in jedem Fall, wie auch in zahllosen anderen Einheiten, horrende Verluste. Von der strategischen Gesamtlage bekamen einfache Soldaten wie Ernst kaum etwas mit. Die Hoffnung auf einen schnellen Sieg im Westen war zu jener Zeit in der obersten Heeresleitung bereits Ernüchterung gewichen. Der Plan des preußischen Generalfeldmarschalls Alfred Graf von Schlieffen, mit einem gigantischen Schwenk durch das neutrale Belgien die französischen Befestigungen an der Reichsgrenze zu umgehen und der französischen Armee in den Rücken zu fallen, scheiterte. Und mit ihm die Hoffnung, nach einem schnellen Sieg im Westen das Gros des deutschen Heeres gegen Russland einsetzen zu können. Stattdessen fielen Zehntausende junger Männer, kriegsbegeistert, aber völlig unzureichend ausgebildet, innerhalb weniger Wochen in großen Schlachten wie der von Ypern, in der Ernst kämpfte. Als es um den 18. November zu schneien begann, fand die erste Ypern-Schlacht ihr Ende. Die Front erstarrte. Ernsts Regiment stand bereits im Stellungskampf. Vom Gegner trennten sie gerade einmal 80 Meter. Stellungskrieg und Materialschlachten, Kraterlandschaften und der Opfergang von Millionen, diese Merkmale sollten das Gesicht des Kriegs im Westen die kommenden Jahre prägen. Für Ernst und seine Kameraden, die nach den ersten Kämpfen noch am Leben waren, blieb die Westfront eine Episode. Am 23. November wurden die vom Kampf Ermüdeten abgelöst. In unbeheizten Güterwagen und nur mit Stroh als Wärmespeicher fuhren die Soldaten danach viele Tage lang nach Osten. Von Brüssel über Löwen und Liège nach Aachen, bei Duisburg über den Rhein, dann nach Stendal, Berlin und Frankfurt an der Oder. Immer wieder hielten die Waggons an, damit Militärküchen die Truppen unterwegs verpflegen konnten. In Konstadt schließlich, das heute Wolschin heißt, endete die Reise. Ernst stieg aus. Der Krieg hatte ihn wieder. Er wurde gegen Cholera geimpft und marschierte nach 4 Tagen Reise ohne Pause weiter zur russischen Grenze, um erneut zu kämpfen. Mit aufgepflanztem Bajonett, Mann gegen Mann also, setzten seine Kameraden und er zum Sturm an und schlugen die Russen in die Flucht. Viele weitere Gefechte im Raum um Lodz sollten in den nächsten Wochen folgen. Was die andauernden Kämpfe, die zerfetzten Leiber, das Töten mit Ernst machten, weiß ich nicht. Menschen reagieren unterschiedlich auf die Brutalitäten und Grausamkeiten des Kriegs. Die Vorstellung von einem reinigenden Ereignis, das die als dekadent empfundene Vorkriegsgesellschaft überwindet und Tugenden wie Mut, Tapferkeit und Treue stärkt, wich bei vielen Soldaten angesichts der physischen und psychischen Belastungen rasch. So ist es stets im Krieg. Vorhersagen haben keinen Wert. Harte Kerle zerbrechen, sensible Menschen erweisen sich als zäh und entwickeln mitunter sogar eine Leidenschaft für den Kampf. Viele stumpfen ab, fühlen sich bei Urlauben oder nach Kriegsende in der Heimat wie Fremde. Zu Menschentieren seien sie an der Front geworden, sagt der Soldat Paul Bäumer im Weltkriegsroman »Im Westen nichts Neues«. Besser als Remarque es formulierte, lässt sich die Metamorphose der Soldaten durch die Kämpfe nicht in Worte fassen. Heutzutage gibt es in Deutschland viel Verständnis dafür, wenn Soldaten mit den Belastungen nicht fertig werden, die Kampf, Verwundung und Tod mit sich bringen. Damals war das anders. Man weiß inzwischen, dass es viele betrifft, auch wenn einige es sich nicht eingestehen. Gleichwohl gibt es auch Menschen, die damit klarkommen oder den Kampf suchen. Zu ihnen zählte offenbar auch Ernst. An der Winterfront in den Karpaten war ihm eine Großziehe eingefroren. Er kam ins Lazarett. Nachdem er behandelt worden war, wurde Ernst zurückgeschickt und suchte prompt eine größere Herausforderung für sich. In den Karpaten war er Anfang 1915 für kurze Zeit in den Gebirgskampf eingewiesen worden. Der stellt an Soldaten noch höhere Ansprüche als Gefechte in der Ebene. Die Kriegserklärung Italiens sah Ernst wohl als Chance. Freiwillig meldete er sich zur Alpenfront und landete beim hannoverschen Jägerbataillon Nummer 10 in Goslar. Offenkundig muss ihn etwas getrieben haben. Suchte er weiter den Adrenalinkick, die Grenzerfahrung? Den Krieg als Alternative für das, was für die übernächste Generation viel später Sex, Drugs und Rock'n'Roll wurden? Nichts ist langweiliger, als in einer Kaserne in der Etappe zu sitzen. Oder trieben ihn Ideale, die damals die Nation vorbetete, Nationalismus, Bellizismus und Militarismus? In Goslar senkten die Ärzte schnell den Daumen. Seine Kriegsverletzung, so schrieb er später in einem Lebenslauf, habe es ihm unmöglich gemacht, in Tirol wieder zu kämpfen. Nach einem weiteren Lazarettbesuch wurde er von kampftauglich auf GV herabgestuft, garnisonsverwendungsfähig. Damit hätte mein Großvater für den Rest des Kriegs in ein ruhiges Leben im besetzten Hinterland zurückkehren können, vielleicht sogar im Deutschen Reich. Die Unruhe in ihm aber blieb. Wenn schon nicht kämpfend, dann wollte Ernst die Kriegszeit zumindest in anderer Form nutzen. Den Schlüssel dafür hielt er dank seiner privilegierten Herkunft bereits in den Händen. Mit seinem Führerschein verfügte der gefreite Chemiker über eine Qualifikation, die zu seiner Zeit selten war. Im Frühjahr 1916 wurde Ernst zur Kraftfahrzeugabteilung Berlin versetzt. Der Auftrag der Soldaten dort? Ranghohe deutsche Offiziere über den Kontinent zu kutschieren. Das Reich kämpfte parallel an der Westfront gegen Frankreich, Großbritannien und später auch die USA, im Osten, gemeinsam mit Österreich-Ungarn, gegen das wankende Russische Reich. Es war auf dem Balkan aktiv und es suchte den Todeskampf des kranken Mannes am Bosporus des Osmanischen Reichs, wenn schon nicht zu beenden, dann doch in die Länge zu ziehen. Dafür brauchte es Offiziere, die ihre Erkenntnisse in die hunderte Kilometer weit verstreuten Hauptquartiere und Stäbe lieferten und dort Befehle entgegennahmen. Und Soldaten, die sie fuhren. Mit seinen 20 Jahren kam Ernst in jener Zeit so viel in Europa herum wie wenige Deutsche. Seine Stationen lesen sich heute wie die einer Interrail-Tour. Er fuhr von der Nord- an die Ostsee, quer durch Schleswig-Holstein, dann ging es auf den Balkan nach Serbien, er fuhr nach Bulgarien und Galizien und ins Baltikum. Dort lernte Ernst auch Riga kennen. Nach und nach wurde aus einem einfachen Gefreiten ein Unteroffizier. Kurz vor Kriegsende, als die deutsche Front im Westen nach einer gescheiterten letzten Offensive nicht mehr zu halten war, wurde er zum Vize-Wachtmeister befördert. Wenig später, am 15. Januar des Jahres 1919, wurde Ernst in die Heimat entlassen.